Bonjour, mesdames et messieurs, et santé. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Weinstein-Podcasts. Mein Name ist Jan und ich begrüße euch recht herzlich zur ersten Folge in Frankreich unserer Weinreise. Wir beginnen im Elsass, das gar nicht so weit von unserer Haustür entfernt ist. Liegt direkt am Rhein gegenüber des Weinbaugebiets Baden zwischen den Vogesen und dem Rhein und ist damit sehr ähnlich zu deutschen Weinbaugebieten und trotzdem ganz besonders. Wir schauen, welche Weinberge taugen was, welche Ortschaften sollte man auf dem Schirm haben, welche Rebsorten wachsen im Elsass und ja, trinken am Schluss natürlich noch einen wunderschönen Elsässer Wein. Insofern viel Spaß beim Zuhören. Ja, das Elsass ist spannend aufgrund seiner politischen Geschichte und hat lange Zeit dazu gedient, dass sich die Nationen einfach bedient haben an den Reben, sich das genommen hat, was da sehr gut wächst, denn es ist ein hervorragendes Weingebiet, hat sehr, sehr tolle Anbaubedingungen, ist zwischen Rhein und Vogesen wirklich schön gelegen und ja, Rhein und Vogesen waren eigentlich immer Grenze zwischen den Ländern auch und ja, genau hier zwischen liegt das Elsass. Einige Straßennamen, wenn man da durchzieht, ich war vor kurzem in Straßburg, erinnern an deutsche Einflüsse. Der Dialekt zum Teil ist auch noch ähnlich zu deutschen Dialekten. Also es ist wirklich eine ganz durchmischte Region und eben auch die Weinwelt dort ist sehr durchmischt. Ich würde sagen, man könnte sagen, dass eigentlich wird da deutscher Wein gemacht, aber auf französische Art. Also viele Rebsorten sind ähnlich, Klima und Boden sind ähnlich. Baden ist ja direkt gegenüber, über den Rhein rüber sozusagen und ähnelt sich schon auch im Klima sehr. Ja, leider durch Politik zerschritten und dadurch konnten sich nie die allerbesten Lagen entwickeln. Das kam erst später. Wie gesagt, oft war es Lieferant für Verschnittmaterial der Grenzparteien, die dann einfach ja aus dem vollen Korb des Elsasses geschöpft haben und sich ja, Verschnittmaterial dort besorgt haben. Ja, die tollen Anbaugebiete, Anbaubedingungen werden nun aber desto mehr genutzt im Elsass und es werden wirklich hervorragende Weine hervorgebracht. Allen voran Cremant d'Alsace, das sollte jedem etwas sagen, der gerne Schaumwein trinkt, aber das wird heute eine untergeordnete Rolle spielen. Erstmal behandeln wir ja, die Region, das Terroir und fangen da an in der Region von Straßburg bis Mulhouse im Süden. Also Straßburg im Norden, Mulhouse im Süden. So zieht sich das Elsass entlang, das Weinbaugebiet des Elsasses. Und ja, so vielfältig wie auch die politischen Bedingungen waren, so vielfältig sind auch die Böden im Elsass. Das macht es einerseits natürlich schwierig für die Winzer. Denn wir haben hier sehr viele verschiedene Gesteinslinien. Die Vogesen tragen dazu viel bei, aber auch der Rhein und sein Bett beeinflussen natürlich den Boden. Das macht es schwierig, andererseits auch sehr individuell. Die Winzer haben hier die Möglichkeit, auf verschiedenen Bodenarten die Reben zu pflanzen, die sie glauben, die diese Mineralien und diese besonderen Böden benötigen. Insofern sehr spannendes Gebiet, sehr abwechslungsreich und sehr vielfältig. Genau. Grundsätzlich zu den Weinen kann man sagen, machen die Elsässer generell ziemlich trockene, sehr getrockene, kräftige Weine. Dann wird chaptalisiert, also Zucker hinzugegeben, um den Alkoholgehalt zu erhöhen. Also eigentlich wird jedes Gramm Restzucker wird weggegoren, gnadenlos. In Deutschland war das ja lange Zeit genau andersrum. Hier war der Restzucker Qualitätsmerkmal, das zeigt auch das deutsche Weingesetz, dass nach ja, Grad Öxle, nach Mostgewicht die Qualität bestimmt wurde und damit der Restzucker immer eine große Rolle spielte. Im Elsass war es immer andersrum, da war so eher trockener, umso besser. Heute gleichen sich beide Weinregionen eigentlich einander an. Die Deutschen werden immer trockener, die Elsässer werden immer süßer sozusagen, also wirklich immer näher sich angleichend. Grundsätzlich gilt auch zur Weinbereitung wie in Deutschland und an der Loire eigentlich, dass hier Frucht vorgeht. Wir haben also sehr fruchtbetonte Weine. Das Holz geht zurück, hat ja wenig verloren. Wenn, dann haben wir altes Holz am Start. Kein biologischer Säureabbau. Für Pinot Noir schon, damit der trinkbarer wird. Aber generell kein Holz, kein BSA. Also relativ deutsche Machart. Zumindest vom Grund auf, vom Stil. Nichtsdestotrotz sind die französischen Weinmacher doch ein wenig eleganter unterwegs, legen sehr viel Wert auf Grand Cru und so weiter. Terroir ist ein sehr wichtiger Begriff im Elsass. Und deswegen passt er auch eigentlich ganz gut in die Reihe, denn wir hatten letzte Folge ja schon Terroir besprochen und nächste Folge geht es weiter mit den großen Lagen in Deutschland. Wir werden ja nicht Weinregionen verkosten gegenseitig, sondern große Lagen, zwei Stück, aber dazu dann nächste Folge mehr. Genau, diese Lage geht es eigentlich noch nur um das Elsass und seine besonderen Lagen. Was auch noch ähnlich ist und zu erwähnen sein sollte zum deutschen Wein, ist, dass es hier auch gerne Spätlesen gibt im Elsass im Herbst. Vendon tardif nennt man das oder auch edelfaule Beerenauslesen ähnliche Weine, die nennt man dann Sélection de Grenoble. Ja, mit dem Fremdsprachen müsst ihr mal ein bisschen verzeihen. Ich hatte zwar lange Französisch in der Schule, ich habe aber nicht aufgepasst. Also Beerenauslesen ähnlich, meist etwas trockener, mehr Alkohol, als das bei der typischen deutschen Beerenauslese der Fall ist. Rebsorten sind vor allen Dingen Riesling und damit ganz in der Tradition des Rheins, aber auch Pinot Gris, das werden wir nachher verkosten, Pinot Blanc, Gewürztraminer, Muscat, Silvaner, Pinot Noir, aber wirklich vor allen Dingen Weißwein geprägte Region. Riesling ist Top-Erzeugnis, macht einen fantastischen Weißwein, fantastischen Riesling, aber auch der Pinot Gris kommt gleich danach eigentlich am Stellenwert. Eher körperreicher, weniger duftig, wirklich sehr körperreiche Weine. Das macht die Pinot Gris sehr besonders. Man sagt ja auch, wenn man Grauburgunder trinkt, dann bitte aus dem Elsass. Das ist eine ganz eigene Nummer, wirklich sehr fest, körperreich, stoffig, ganz, ganz tolle Weine im Vergleich zu anderen Grauburgundern, die man so kennt. Und vor allem hervorragend zum Essen, liebe Leute. Kann ich absolut empfehlen, gerade riesige Gastro-Empfehlung ist Pinot Gris, Elsass, viel besser zu paaren als zum Beispiel Riesling. Ja, Muscat wird meistens im Verschnitt mit angeboten oder ist meistens im Verschnitt zwischen Muscat Otonel und Muscat Blanc, gerne als Aperitif. Auxerrois ist noch eine Rebsorte, die im Elsass viel vorkommt, wird auch gerne mal als Klevener bezeichnet und ist meist die Basis für Cremant d'Alsace. Schön trocken ausgebaut, genau. Und Cremant d'Alsace kennen einige wahrscheinlich, hat auch meist ein wenig eine fruchtigere Note, ist nicht dem Champagner so ähnlich. Was besonders noch zu erwähnen sein sollte für das Elsass ist der Edelzwicker. Das ist eine spezielle Bezeichnung für ein Cuvée aus Pinot Blanc und Chasselas als Grundlage. Genau, kommen wir aber nun zu den Lagen, die ich eben schon angeteasert hatte, denn Grand Cru sind besonders wichtig für das Elsass. Die wurden 1983 eingeführt, das ist also noch nicht so lange her. Und Riesling, Pinot Gris und Gewürztraminer und Muscat sind die einzigen Rebsorten, die darauf angebaut werden dürfen. Also die eine Grand Cru-Lage angemessen sind. Vor allem finden wir solche Grand Cru-Lagen westlich von Straßburg. Dort haben wir nämlich Ton- und Kalksteinböden, die sich besonders gut für Weißweine eignen. Westlich von Colmar zieht sich ein langer Streifen gegen Süden, also leicht nördlich von Colmar, bis in den Süden, aber immer westlich von der Stadt gelegen. Das ist so ein Streifen, wenn man den auf der Landkarte bereist, wird man sehr, sehr tolle Weinberge und Weingüter finden. Westlich von Mühlhaus liegt Tann, das ist ein Weindorf, mit der wunderbaren Grand Cru-Lage Range oder Range geschrieben. Dort macht zum Beispiel Zint Humbrecht, sehr, sehr krasse Weine auf Vulkanstein. Das Weingut Schofit Macht dort auch sehr, sehr gute Weine. Also ganz, ganz fantastische Grand Cru-Lage. Hier mal nur gerade so rausgehauen. Ja, das Weinbaugebiet an sich lässt sich untergliedern in Basel, mein Französisch, Barin und Autrin. Also, oder heißt es Baserin? Ja, also Niederrhein und Hochrhein sozusagen. Baserin ist im oder Barin ist eher um Straßburg gelegen, also quasi nördlicher der Niederrhein. Von dort kommen eher leichtere Weine, da die Vogesen hier nicht ganz so hoch, nicht ganz so nah, nicht ganz so dicht sind und dadurch weniger die Weinberge schützen können. Daher sind hier eher leichtere Weine am Start. Weiter gegen Süden und Colmar, Turkheim und dann Richtung Mühlhaus ist das Ganze schon etwas anderes. Hier kommen ein bisschen schwerere, stoffigere Weine her. Dort befindet sich auch eigentlich das Elsass-Herz, ja. Und zwar um Colmar und Turkheim herum liegt so das zentrale Weinbaugebiet des Elsasses. Hier sind sehr, sehr viele hochwertige Lagen, sehr viele Weingüter, die prestigeträchtig sind. Und das Ganze zieht sich runter bis Mühlhaus. Das sind alles Osthänge, vor allen Dingen im Elsass. Da wir hier links vom Rhein sind, die Vogesen also auch noch weiter westlich sind, ist das alles eher Osthanglage, Ost- bis Südhanglage. Wir haben hier sehr, sehr viele Vorsprünge der Vogesen, aber und das macht das Ganze sehr hügelig und bergig und damit ergibt sich die Möglichkeit, auch viele günstige Lagen in Süd-Südost-Richtung auszulegen, was wirklich gut für den Wein ist. Wir können hier durch die Versprenkeltheit der Berge relativ viel Weinberge so ausrichten, dass es auch in Südlage geht. Das Terroir an sich ist sehr, sehr abwechslungsreich. Ich habe eben schon mal gesagt, dass wir verschiedene Böden haben, von Vulkanstein in Tann bis zum Ton- und Kalkstein Richtung Straßburg. Dazu kommt aber auch, und das hatten wir in der Terroir-Folge ja schon besprochen, kommt natürlich der Schutz der Vogesen hinzu, aber auch die Bewaldung. Ja? Wir haben hier Kiefernwälder, die sehr viel Schatten teilweise auch werfen, aber auch die Luft ein bisschen kühler machen, die Hitze abfangen und deswegen ist es teilweise in den Vogesen bei Kiefernwäldern nochmal bis zu einem Grad kühler für die Reben. Und das beeinflusst natürlich auch den Zuckergehalt, das beeinflusst einfach das ganze Rebenwachstum. Die sind meist so angelegt, dass sie möglichst viel Sonne bekommen, deswegen in bester Lage Richtung Süden. Aber dann die Vogesen schützen dann natürlich auch ein bisschen und der Wald macht das Ganze nochmal ein bisschen kühler. Vogesen schützen aber auch vor allen Dingen vor feuchten Westwinden, denn das Elsass ist wirklich eines der trockensten Weinanbaugebiete in diesen Breitengraden. Baden ist so ein bisschen ähnlich, aber selbst dort ist es nicht so trocken wie im Elsass. Und auch Richtung Süden finden wir kaum Regionen in Frankreich, die wirklich so trocken sind. Das liegt einfach wirklich an den Vogesen, die die ganzen Westwinde aufhalten. Und so hat der Regen keine Chance, überhaupt über den Berg zu kommen. Deswegen wenig Wolken, wenig Regen, heißt auch viel Sonne. Und das sorgt dafür, dass in Autrin oder Aurin, also im Niederrhein, im Hochrhein, also um Colmar rum, wirklich tolle, feste Rieslinge entstehen, denn das Klima ist sehr, sehr beständig. Aber durch die Breitengrade haben wir natürlich in der Nacht auch schön kühle Nächte, die für den Riesling förderlich sind. Der Weinbau im Elsass wurde erst so richtig dazu zum Aufblühen gebracht durch den Handel. Wie gesagt, vorher wurde dem Ganzen nicht so richtig eine Chance gelassen. Das meiste hat sich etabliert durch zum Beispiel Häuser wie Kühn, Humbrecht, Dopf, Trimbach und die haben eigentlich den Handel bekannt gemacht. Das waren große Weinhändler, die dann später dann auch zu Winzern wurden. Auch die erste Kooperative wurde im Elsass gegründet, 1895, Beblenheim, Eugusheim, Kienzheim, Turkheim und Westhalten. Die sind auch heute noch sehr angesagt ist falsch, aber sehr angesehen. große Kooperativen. Also das Elsass war immer schon durch seine Zwischenposition zwischen Frankreich, Deutschland und so weiter und diese politische Situation dazu gezwungen, ja, quasi das Glück selbst zu suchen, und dadurch wurde Handel und Kooperativen einfach sehr gefördert, und daraus entwickelte sich dann so richtig erst der Weinbau im Elsass. Später kam dann das Grand Cru-System, wie gesagt, 1983. Dadurch erhoffte man sich dann von der reinen Rebsortencharakteristik, die eben im Elsass wirklich dominant war, auf das Terroir in Verbindung mit der Rebsorte zu kommen. Bis dahin war Elsass wirklich bekannt für Pinot Gris, für Riesling, für Muscat und für Gewürztraminer. Und diese Rebsortencharakteristiken wurden ausgebaut. Da war klar, hier, wir machen typisch Gewürztraminer, wir machen typisch Riesling. Aber das war dann irgendwann zu einseitig und hat natürlich auch ein bisschen nicht die Prestige gebracht, die viele französische Weine hatten. Und deswegen erhoffte man sich vom Grand Cru-System mehr auf das Terroir zu kommen, die Weine sozusagen zu spezialisieren, zu exklusiven Weinen zu machen, wie wir in der letzten Folge auch schon besprochen haben. Und dann wurde auch eben vorgeschrieben, welche Grand Cru wie bestockt werden darf. Ne? Da gab es dann mittlerweile klassische Bestockung für bestimmte Lagen. Und so wurde zum Beispiel nördlich von Gübwiller das Zinnköpfle, die Lage mit Gewürztraminer gemacht. Ne? Das ist Kalkstein, da wächst auch ein bisschen Riesling, aber da hat man gesagt, nee, Zinnköpfle, das ist vorwiegend, soll hier Gewürztraminer angebaut werden. Dann die Südostlage Vorburg bei Ruffach hat Mergel und Sandsteine. Da sagt man, okay, das eignet sich besonders gut für Muscat. Bauen wir den dort aus. Ansonsten in Gübwiller gibt es noch Sandstein auf der Lage Kitterle oder Kitterle. Hier werden diverse Rebsorten angebaut. Ist nicht ganz so spezialisiert. Gehört übrigens der Domaine Schlumberger. Genau, also Grand Cru hat dafür gesorgt, dass man versuchte, das Terroir zur Geltung zu bringen, und man sagt, okay, bestimmte Grand Cru-Lagen eignen sich auch für bestimmte Rebsorten, und so verband man quasi das Rebsortentypische, was für das Elsass auch bekannt war, mit dem geschätzten und gesuchten Terroir-Charakter, den dieses wunderbare Weinbaugebiet auch zu bieten hat. Die Granitsockel der Vogesen hingegen sind wirklich auch super geeignet für Riesling. Die werden besonders vollmundig, zum Beispiel in den Lagen Brand in Turkheim oder in der Lage Schlossberg in Kienzheim. Da so ein bisschen Granit mehr am Start. Also ihr seht schon, ganz, ganz, ganz verschiedene Arten von Gestein haben wir hier. Die Vogesen beeinflussen das Ganze, der Rhein. Insofern haben wir nochmal schöne Rückbezüge zu unserer letzten Podcast-Folge, wo es um Terroir ging und wir diese ganzen Einflussfaktoren des Terroirs besprochen haben, und hier im Elsass spiegelt sich das einfach wunderbar wieder. Deswegen habe ich die Folge einfach so ein bisschen dazwischen geschoben. Erstens mal durch meine Reise nach Straßburg. Ja, Reise, das klingt so, als wäre ich tagelang unterwegs gewesen. Ja. 2 Stunden oder so. Also ja, kein Ding. Aber das spiegelt sich einfach wunderbar mit den Grand Cru-Lagen, und deswegen dachte ich, packe ich hier das mal rein, so als kleiner Anknüpfungspunkt zur zum Terroir-Podcast, der nächste Woche weitergeführt wird. Was das Elsass noch besonders macht, ist das Clos-System. Clos geschrieben C-L-O-S, nicht falsch verstehen. Und das hat zu sagen, dass hier nochmal mehr spezialisiert wird. Da sind nochmal einige richtig spitzfindige Winzer am Start, die meinten, Grand Cru, ne, das ist mir nicht genau genug. Wir haben in unserem Grand Cru noch eine ganz besondere Minilage, und zwar... Und die sind noch so stolz auf ihren Namen und diese Minilage, dass sie das nochmal extra als Klo bezeichnen oder extra auf die Flasche schreiben. Zum Beispiel Trimbach Klo Saint-Dun. Das ist angeblich auch der feinste Riesling der Welt. Der wird auf einem Teil der großen Lage Rosacker angebaut. Aber der schreibt nicht Rosacker Grand Cru auf seine Flasche, sondern Clos Saint-Hün. Hün. Das H spricht man ja nicht, habe ich mir sagen lassen. Ja, also die Domaine Trimbach. Welche hervorragende Weltklasse-Rieslinge. Und ja, da steht nicht Grand Cru drauf, sondern Clos Saint-Hün. weil das nochmal eine Kleinlage auf der Lage ist. Also da wird das wirklich in die Spitze getrieben, aber die Winzer gehen davon aus, dass dieser kleine Flecken Erde doch noch viel mehr Potenzial hat als die paar Hektar drumrum, die zur gleichen Lage gehören. Ja, das Ganze macht es natürlich nochmal exklusiver. Grand Cru reicht wohl nicht und das macht das dann nochmal für die wirklich richtigen Weinfans interessanter, die dann auch versuchen zu sagen, hey, so ein Clos-System, das macht doch Sinn, da kommt der richtig gute Stoff her. Grand Cru, das kann ja jeder. So macht zum Beispiel auch die Domaine Weinbach, die macht das mit dem Clos de Capucin oder Capucin, und zwar am Fuße der Schlossberghänge in Kienzheim, oder Zinthumbrecht macht das auch. Zinthumbrecht übrigens sehr zu empfehlen. Die machen mit dem Clos Hauserer beim Grand Cru Hengst nochmal extra eine Unterscheidung oder mit dem Clos Jebsal bei Turkheim. Also ihr merkt schon, die Elsasser, denen ist es sehr wichtig, wo ihr Wein wächst. Die haben einen sehr hohen Anspruch an ihr Terroir und das macht das Elsass für mich auch so besonders. Wir haben hier wirklich etwas, das aus dem Burgund rüberschwappt. Das sehen wir mittlerweile in Deutschland auch durch den VDP und so weiter. Da wurde auch der Restzuckergehalt über Bord geworfen und die richtige Qualität im Terroir gesucht, in der Lage. Das besprechen wir nächste Woche noch genauer. Aber das Ganze spiegelt sich natürlich in Frankreich wieder, kommt eigentlich wirklich aus dem Burgund und hat sich aber in dem Elsass auch niedergeschlagen. Und dort geht es mittlerweile so weit, dass es sogar noch extremer wird. Aber ja, wirklich sehr, sehr, sehr besondere Weine. Und einen davon wollen wir jetzt trinken. Und zwar von der Grand Cru-Lage Kessler. Und zwar von der Domaine Schlumberger. Einen Pinot Gris von 2014. Und ja, der ganze Wein wird vorgestellt auch bei Instagram TV oder in der Story. Checkt das mal aus. Ich habe das gefilmt, das Ganze. Dann seht ihr den Wein. Ich beschreibe den Wein. Die Beschreibung lade ich euch aber natürlich hier in den Podcast. Das heißt, ihr hört den gleich auch hoffentlich mit annehmbarer Qualität. Da bin ich auch ein bisschen am Rumfuchsen, dass das ähnlich qualitativ wird wie hier in dem normalen Podcast-Sprech, den ich jetzt an den Tag lege. Mir da so ein Mikrofon angeklemmt. Es ist noch nicht so, wie ich das haben möchte, aber ich bin am Basteln, bitte verzeiht mir. Und ich hoffe, dass das qualitativ mithalten kann. Ja, schaut euch das gerne an bei IGTV. Und irgendwann wird es auch mal bei YouTube hochgeladen, wenn ich denn die Zeit dafür finde. Vorerst aber natürlich hier im Podcast genauso zu hören wie bei Instagram. Ja, über Kommentare würde ich mich freuen. Wart ihr im Elsass? Ist Elsass was für euch? Trinkt ihr Weine aus dem Elsass? Oder ist euch das zu sehr nah an Deutschland, dass ihr sagt, da kann ich gleich deutschen Riesling trinken? Oder ist euch das zu französisch? Ja, würde mich mal interessieren. Genauso würde es mich interessieren, was ihr von Grand Cru haltet. Ist das für euch übertrieben? Schmeckt ihr das Terroir? Ist das für euch Geldmacherei? Oder glaubt ihr daran, dass der Boden wirklich neue Geschmäcker, neue Aromen preisgibt? Das fände ich spannend, mal zu diskutieren. Schreibt mir gerne @WeinsteinPodcast bei Instagram oder bei Facebook. Ich würde mich freuen über jede Bewertung bei iTunes und so weiter. Teilt den Podcast, wenn es euch gefällt. Und sagt mir bitte gerne eure Meinung, wenn euch irgendwas nicht passt. Ich höre da immer gerne hin. Ich habe auch schon viele Sachen aufgeschnappt, die ihr mir gesagt habt und werde die versuchen einzubauen. Bin natürlich über jede Beteiligung wirklich sehr, sehr dankbar. Freue mich darüber und es macht auch wirklich Spaß, mit euch zu schreiben. Und das macht das Ganze wirklich zum coolen Projekt, was mir wirklich sehr viel Spaß bereitet. Gut, aber genug geschleimt. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Viel Spaß beim Weintrinken. Jetzt kommt die Weinverkostung. Bis dann. Bye, bye. Hier geht es wirklich nur um diesen Wein. Und zwar ist das, aus dem Elsass, Domaine Schlumberger Pinot Gris. Und zwar von der Grand Cru-Lage Kessler. Das Ganze ist halbtrocken von 2014 und klassischer Elsässer Pinot Gris. Was wir als Grauburgunder kennen, das nennen die Franzosen Pinot Gris, ist eine Mutation des Pinot Noir. Und ja, hat manchmal den Ruf, dass es ein zu einfach gestrickter, zu langweiliger Wein ist. Nicht, wenn er aus dem Elsass kommt. Es gibt viele Leute, die behaupten, nur aus dem Elsass kann man Grauburgunder trinken, alles andere laufe ich nicht. Jo, kann man so sagen. Ich glaube aber, es gibt auch gute Grauburgunder. Nichtsdestotrotz, Elsässer Pinot Gris ist eine Klasse für sich. Genau wie Elsässer Riesling und Gewürztraminer, eine der edlen Trauben, deswegen auch für Grand Cru zugelassen. Die große Lage Kessler wächst auf Rotsandstein, bisschen verwitterter Rotsandstein, Süd-Südostlage. Und ja, Grand Cru-Weine sollte man kaufen, solange sie günstig sind. Das ganze Zeug kostet 20 Euro. Schlumberger ist natürlich ja, eine Domäne, die ist ein bisschen größer, ein bisschen kommerzieller, kennt jeder. Zint Humbrecht ist da schon ein bisschen prestigegeladener, würde ich jetzt mal behaupten. Nichtsdestotrotz, Schlumberger macht gute Weine und für 20 Euro Grand Cru, da würde ich zuschlagen. Noch haben wir nicht getrunken, also erstmal noch keine Empfehlung, aber Farbe goldgelb, keine Grünstiche. Das Ganze ist ja schon jetzt fast 5 Jahre alt, hat 8 Monate Hefelager hinter sich und das riecht man auch ein wenig. Ich habe ein wenig Hefe-Brioche in der Nase, das Ganze schön gepaart mit Mirabelle, Quitte. Vor allem Mirabelle. Ich würde sagen, so eine Mirabellentart kommt da in die Nase. Akazienhonig, das ist wirklich, puh, ich rieche das von hier, eben beim Einschenken schon. Sehr cremig, riecht total nach Karamell, also eine Karamellart. Eher diese Akazien-dunkler Honig, ne? Das Feinwürzige kommt da noch mit raus, was typisch Grauburgunder ist. Keine Petrolnote wie beim Riesling, sondern wirklich gelbe Steinfrucht und zwar kandiert. Würde ich sagen. Ja, probieren wir mal, was an der Zunge kann. Ja, pum. Okay, erstmal Zucker. Ist der erste Eindruck relativ süß. Halbtrocken, würde ich sagen. Also, ja, halbtrocken. Aber dann kommt sofort schönes Säurespiel dazu. Ich würde sagen, mittel plus die Säure. Nicht so heftig wie bei einem Riesling-Kabinett vielleicht, aber genug Struktur, um den Wein nicht matschig wirken zu lassen. Es ist keine Limo. Das Ganze passt sicher super zum Essen. Schöner Körper. Ich habe jetzt noch den Nachhall von der Mirabelle. Der Honig verschwindet ein wenig, die Frucht kommt in den Vordergrund. Ich habe hier neben der Mirabelle noch ja, so leichte Ananasnoten, schmecke ich daraus. Die Würzigkeit ist im Duft auch noch ein bisschen mehr. Hier ist wirklich reine gelbe Frucht mit leichten Karamelluntertönen, ein bisschen buttrig, schön hefig. Es ist ein sehr ja, geschmeidiger Wein, trotzdem relativ fest, stoffig. Ist nicht so, dass das so ein Chardonnay-Mund-auskleidendes Ding ist, sondern ist noch relativ elegant. Ja, Schlumberger, die empfehlen, dazu Wildgerichte zu essen. Passt natürlich ein bisschen ins Elsass mit Fasan, Gänseleber und so weiter. Passt absolut. Ich würde aber auch sagen, dass man das gut zum Käse trinken kann. Gerne ein weicher Käse, der auch ein bisschen ja, intensiver ist. So ein Münster. Wer da was? Wer das denn mag? Ich mag es nicht. Aber würde gut passen. Denn die Säure schneidet durch dieses ekelhafte Fett hindurch. Und ja, durch die Süße passt das super zu diesem extrem kräftigen Aroma. Ekelhaftes Fett ist jetzt natürlich ein bisschen übertrieben. Weichkäse ist ein schönes Ding dazu. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ja, Körper mittel plus, schöne Struktur, Säure macht das Ganze abwechslungsreich, bekommt ein bisschen so was Süßeres wieder, dann wieder ein bisschen was Saures, ist nicht langweilig, da könnte ich jetzt die ganze Flasche von trinken, ohne dass ich Sodbrennen kriege oder dass es, ja, irgendwie langweilig wird. Das ist ein guter Essensbegleiter. Ich würde den wirklich zum Essen trinken. Für so, okay, aber wann trinkt man schon einen halbtrockenen ja, Wein? Einfach so mit kandierten Früchten. Ich finde, der passt wirklich gut zum Essen. Absolute Empfehlung für 20 Euro Grand Cru-Lage. Da kann man nichts falsch machen. Wirklich ordentlicher Pinot Gris. Ihr kriegt einen Eindruck ins Elsass. Damit, das kann ich nur empfehlen. Checkt auch mal Gewürztraminer, checkt auch gerne mal Riesling aus dem Elsass, auch eine besondere Sache. Aber wirklich, wenn man richtig guten Grauburgunder trinken will, Grand Cru aus dem Elsass. Insofern klare Weinempfehlung. Ich trinke das Glas leer, denn es ist Abend und ich spuck den nicht aus. Vielleicht bei einem anderen Mal. Nächste Woche kommt Grand Cru Wein. Und zwar Deutschland. Wir trinken Nickweiß. Und zwar große Lagen. Dann geht die Folge weiter vom Terroir. Letzte Folge ging es um verschiedene Anbaugebiete. Und wir haben versucht, das unterschiedliche Terroir rauszuschmecken. Jetzt geht es um zwei Grand Cru bzw. große Lagenweine in der nächsten Woche, die wir einander gegenüberstellen vom selben Erzeuger. Sehr gute Weine, Kabinett. Ja, seid gespannt. Checkt den Podcast, wenn ihr mehr über das Elsass wissen wollt. Und ansonsten freue ich mich über jede Kommentare, die ihr postet, schreibt. Und sagt mal, was ihr davon haltet, von diesem Videoformat. Bringt euch das was? Seht ihr gerne Wein live in Action? Oder reicht es euch, das einfach nur zu hören? Ich bin gespannt auf eure Kommentare und wünsche euch ein schönes Wochenende.